Die Politik träumt davon, die Wissenschaft forscht daran, die Industrie arbeitet dafür. Grüner Wasserstoff, den rücken auch die Medien zunehmend in den Fokus. Wasserstoff als Wunderstoff ist da zu lesen oder Wasserstoff ein Zaubertrank, der Superkräfte verleiht. Und mein persönliches Highlight, Wasserstoff der Champagner der Energiewende. Aber alles immer mit Fragezeichen versehen. Kann grüner Wasserstoff unser Energieproblem lösen? Ist er der Weg in eine CO2-neutrale Zukunft? Darüber sprechen wir. Willkommen beim Podcast Elektrifiziert in die Zukunft mit Christina Janich. In dieser Folge geht es um Power-to-X, eine Schlüsseltechnologie für die Energiewende. Und grüner Wasserstoff ist so ein X, also ein Teil davon. Bei mir ist Andreas Lautmann, Business Development Manager bei Phoenix Contact und Experte für Power-to-X. Er ist aber auch einer, der den Blick aufs große Ganze hat und er weiß, warum nicht alles bei diesem Thema so einfach ist, wie es aktuell scheint. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir drüber reden. Andreas, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Hallo Christina, ja, danke für die Einladung.
Bevor wir tiefer ins Thema einsteigen, von Wasserstoff hört und liest man aktuell ja viel und oft. Der Begriff Power-to-X ist vielleicht aber nicht jedem so geläufig. Deshalb klärt meine Kollegin Jutta Nehlmeier an dieser Stelle kurz auf.
Strom aus Sonne und Wind ist unbegrenzt verfügbar. Aber nicht unbedingt dann, wenn man gerade viel braucht oder da, wo man ihn braucht. Und bläst der Wind kräftig oder scheint die Sonne stark, dann erzeugen PV-Anlagen und Windräder auch mal mehr Strom als nötig. Ein Weg ist, diesen Strom aus erneuerbaren Energien in einen chemischen Energieträger umzuwandeln. Das steckt hinter dem Begriff Power-to-X, übersetzt Strom zu X. Das X steht für grüne Gase wie Wasserstoff oder Methan. Es steht aber auch für flüssige Kraft- und Brennstoffe und für chemische Grundstoffe. Im Gegensatz zu Strom lassen sie sich leichter speichern, transportieren oder weiterverarbeiten. Bei Power-to-X wird durch Elektrolyse erstmal Wasserstoff hergestellt, in dem Wasser gespalten wird, in Wasserstoff und Sauerstoff. Weil der Strom dafür aus erneuerbaren Energien stammt, spricht man von grünem Wasserstoff.
Jutta Nehlmeier über Power-to-X. Und im Studio bei mir ist Andreas Lautmann, unser Experte in diesem Podcast. Andreas, warum ist Power-to-X eine Schlüsseltechnologie?
Power-to-X ist eine Schlüsseltechnologie, würde ich sagen, für die Sektorenkopplung. Wir haben in dem Einspieler eben gehört, warum Sektorenkopplung so wichtig ist. Die Geschichte mit dem Wind, der nicht immer weht, die Sonne, die nicht immer scheint an der Stelle. Speicherung, Verteilung von Energie über flüssige und gasförmige Energieträger ist ja das Herz von Power-to-X. Die andere Verbindung, die ich dort gerne machen würde als Schlüsseltechnologie, ist die Erreichung der sogenannten All-Electric Society. Und tatsächlich kann man das Zielbild der All-Electric Society, also die Verfügbarkeit von erneuerbarer Energie für alle Sektoren, ohne Power-to-X nicht komplett erreichen an der Stelle. Insofern komplettiert Power-to-X dieses Zielbild der All-Electric Society auf unserer Seite.
Das klingt jetzt für mich so, als wäre das ein ziemlich entscheidender Beitrag für die Energiewende auch. Oder anders gefragt, ist die Energiewende ohne Power-to-X überhaupt möglich?
Nein, ist es in dem Zusammenhang nicht. Das Beispiel, was ich meistens bringe, ist, dass es eine ganze Reihe von Sektoren gibt, die sogenannten Hard-to-Abate-Sektoren, also Sektoren, die sich sehr schlecht dekarbonisieren lassen mit rein elektrischer Energie. Diese Sektoren sind tatsächlich im Moment nur mit Lösungen von Power-to-X erreichbar. Das heißt, wenn ich im Sinne der All-Electric Society 100% Dekarbonisierung erreichen möchte, ist Power-to-X tatsächlich ein Schlüsselbaustein, ohne den es nicht gehen wird.
Lass uns da mal ruhig ein bisschen konkreter werden. Wofür eignet sich dann Power-to-X? Was sind diese Hard-to-Abate-Sektoren?
Ja, das sind beispielsweise hauptsächlich Schwerindustrien, Stahlindustrie, Zement, chemische Industrie. Und der andere große Sektor in dem Zusammenhang ist der sogenannte Schwertransport. Hauptsächlich Flugzeuge, Schiffe, auch, ich sag mal, LKWs, so sie denn sehr, sehr viel Ladung haben oder sehr große Distanzen überbrücken müssen. All dies sind Sektoren, Anteile, die eben heutzutage rein von fossilen Brennstoffen abhängig sind und für die es keine rein elektrischen Lösungen gibt, jetzt und auch nicht in absehbarer Zeit.
Bevor wir da noch mal ein bisschen konkreter werden oder ein bisschen genauer drauf eingehen, vielleicht zwischendurch, wofür eignet sich dann das Ganze eben nicht, deiner Meinung nach?
Ja, okay, das ist eigentlich eine gute Frage, gerade in einem deutschen Kontext, weil diese Frage sehen wir auch relativ oft in Diskussionen. In Deutschland fängt die Diskussion sehr oft an mit dem Personenkraftfahrzeug. Wird das wasserstoffbetriebene Personenkraftfahrzeug nun der Gewinner sein in der Zukunft oder das elektrisch betriebene? Und aus meiner Sicht beispielsweise, es gibt ja Wasserstofffahrzeuge, aber das ist für mich eine, ich sag mal, von der Effizienz her sehr untergeordnete Anwendung für Wasserstoff. Also diese anderen Sektoren, die ich vorhin angedeutet hatte, das sind die, die eben abhängig sind von Wasserstoff. Da es für Personenkraftfahrzeuge andere Lösungen gibt, denke ich mal, dass sich dort elektrisch eigentlich auf lange Sicht eher durchsetzen sollte. Wasserstoff dort auch eine Rolle spielt, aber eher für Nischenanwendungen.
Du hattest noch ein zweites Beispiel in unserem Vorgespräch, Heizung.
Ja, richtig. Auch das hat zu tun mit Effizienz an der Stelle. Ich meine, gerade im Bereich Heizung, heutzutage spricht man ja schon sehr viel über Wärmepumpen an der Stelle. Auch die Wärmepumpe eben eine Lösung für elektrische Energie, die in Wärmeenergie umgewandelt wird. Ich sag mal im Vergleich dazu, wenn ich das Gleiche mit Wasserstoff erreichen wollte, müsste ich mehr erneuerbare Energie an der Quelle dort einsetzen an der Stelle. Das ist das Problem mit der Effizienz. So dass ich sagen würde, im Idealfall, je mehr man mit Wärmepumpen dort machen könnte, desto besser.
Ist vielleicht jetzt gerade enttäuschend für alle die, die so ein bisschen auf das wasserstoffbetriebene Auto gehofft haben oder eben auf die wasserstoffbetriebene Heizung. Aber gut, wo wir gerade schon beim Thema Transport waren, also Flugzeuge, LKW hast du erwähnt, Schiffe sind eben auch so ein gutes Beispiel. Vor allem, wenn es in unserem Fall darum geht, etwas über die Person, die mir hier gegenübersteht im Studio, zu erfahren, Andreas Lautmann. Zu Schiffen hast du ja quasi von Geburt an eine ganz besondere Beziehung. Erzähl mal, warum.
Also von Geburt an wahrscheinlich meinst du dann, dass ich aus Hamburg komme an der Stelle. Ja, tatsächlich zu meiner Kindheit war Hamburg noch die größte Hafenstadt in der Welt und sicherlich mit dem Hafen auch heute noch ein sehr wichtiger Teil der Hamburger Wirtschaft. Haben wir als Hamburger sehr oft einen speziellen Bezug zu der Schifffahrt. Für mich ging es tatsächlich dann noch einen weiteren Schritt. Ich habe Elektrotechnik studiert in Hamburg, bin dann aber über ein Praktikum, sage ich mal, mit einem Unternehmen zusammengekommen, was tatsächlich elektrische und Steuerungslösungen für die Schifffahrt hergestellt hat. Und da habe ich eine ganze Zeit lang gearbeitet in diesem Bereich. Und so, dass mir ja Schifffahrt schon sehr am Herzen gelegt hat und tatsächlich auch mein erster Berührungspunkt innerhalb der Karriere mit Power2X gewesen ist. Also die direkt gezielten Angänge jetzt, um die Schifffahrt zu dekarbonisieren, auch das hat eben zu tun mit dem Einsatz von Ammoniak oder Methanol heutzutage, was andere Energieträger im Bereich Power2X sind.
Vielleicht kannst du da nochmal, auch wenn wir jetzt ein bisschen von den Schiffen wieder wegkommen, du hast ja auch viel im Ausland gearbeitet, vielleicht kannst du da nochmal einen Satz zu fallen lassen.
Ja, okay. Ja, ich bin sehr lange in Asien gewesen in dem Zusammenhang. Tatsächlich hatte das auch damals zu tun mit den Ausrüstungen für die Schifffahrt. Vieles, was früher in Europa gemacht wurde, hatte sich dann Richtung Asien entwickelt, sodass wir dort neue Standorte aufgebaut haben an der Stelle. Asien fast 9 Jahre lang, Hongkong und Singapur. Und dann nochmal fast 4 Jahre lang in Norwegen bin ich gewesen, bis ich dann in meine alte Heimatstadt Hamburg wieder zurückgekehrt bin.
Ja, und mittlerweile am Phoenix-Kontakt-Standort in Bad Pyrmont, wobei du ja hauptsächlich von Hamburg aus arbeitest. Du hast eben schon erwähnt, du bist Elektroingenieur für Automatisierungstechnik und treibst für Phoenix-Kontakt Power-to-X-Technologien voran. Kann man das so sagen oder was ist so deine tägliche Arbeit hier im Unternehmen?
Ja, das kann man so sagen. Also als Business Development Manager sind wir natürlich sehr stark involviert mit Sales-Kollegen weltweit, mit unseren Landesgesellschaften. Ich habe sehr viel zu tun mit dem Marketing bei uns im Unternehmen, die globale Marketinggruppe hier aus Deutschland. Ansonsten, wenn mich Kollegen außerhalb von Phoenix Kontakt fragen, was ich mache, dann sage ich meistens gerne, wir schauen als Business Developer durch die Augen unserer Kunden auf das Portfolio von Phoenix Kontakt und wir versuchen herauszufinden, welche Lösungen diejenigen sind, die unseren Kunden weiterhelfen in diesem Bereich.
Ja, und teilen haben wir das jetzt ja so ein bisschen schon angedeutet und wir wollen ja auch nicht, oder du willst ja vor allen Dingen auch nicht nur in der Theorie bleiben. Wo wird es denn konkret? Ich werfe dir jetzt einfach mal das Stichwort Enapta zu. Erzähl uns mal ein bisschen mehr über das Unternehmen und was es macht auch zusammen mit Phoenix Kontakt.
Enapta ist tatsächlich in dem Zeitraum, wo ich bei Phoenix Kontakt jetzt bin, einer der ersten großen Kunden gewesen, mit dem wir dort gearbeitet hatten. Enapta selbst stellt Anlagen her für die Erzeugung von Wasserstoff. Und zwar grünem Wasserstoff, so wie wir ihn nennen. Das heißt, die direkte Erzeugung von Wasserstoff aus Wasser durch Spaltung mit Hilfe von erneuerbarer elektrischer Energie. Nennt sich Elektrolyse, dieser Prozess, dieses Verfahren existiert eigentlich schon seit Jahrzehnten. Aber ich sage mal, wenn man heute über grünen Wasserstoff spricht, ist das eigentlich so die Spitze der Weiterentwicklung, wo jetzt neue Schritte gegangen werden in Richtung mehr Effizienz von dieser eigentlichen Prozesse in Richtung.
Was können wir da ganz konkret als Phoenix Contact dazu beisteuern?
Was wir dort jetzt beisteuern, gerade in dem Projekt von Enapta, aber auch generell, was wir mit anderen Kunden diskutieren, sind komplette Steuerungslösungen für diese Prozessanlagen sowie komplette Elektrifizierung. Diese Prozesse funktionieren mit Gleichstrom, DC, sodass dort AC-DC-Umrichter genutzt werden, wo wir ein eigenes großes Produktportfolio bei Phoenix Contact haben. Dazu ein relativ großes Portfolio an Steckverbindern, sagen wir oftmals immer gerne, der Name Phoenix Contact kommt ja eigentlich dort her. Oftmals geht das ein bisschen unter, wenn wir über komplette Steuerungslösungen sprechen, und Automation ist ja wirklich ein Kern von dem, was wir hier machen, aber Steckverbinder, gerade sage ich mal in diesem Bereich, gerade eine sehr wichtige Anwendung, weil unsere Kunden im Moment den Schritt gehen von einer Produktion, einer Anlage nach der anderen, 2, 3, 4, 5 Anlagen pro Jahr, aber die Notwendigkeit für die Erzeugung von Wasserstoff, für die Mengen von Wasserstoff, so wie er eigentlich von der Politik vorgesehen wird, bedeutet, dass diese Kunden einen Schritt gehen müssen in die sogenannte Serienfertigung. Und das, was man vorher vielleicht von Hand verdrahtet hat, das muss eben in Zukunft auch mit Steckverbindern gemacht werden.
Okay, aber das ist ja auf jeden Fall jetzt auch aus Phoenix Contact Sicht eine ziemliche Bandbreite. Da bieten sich ja etliche Industriezweige und Bereiche auch an. Ja, was kann Phoenix Contact bieten und wo? Also wenn wir jetzt auf die Bereiche zu sprechen kommen.
Also komplette Steuerungslösungen bedeuten bei uns, wir haben ein eigenes Steuerungssystem, PLC Next, SPS-basierte Steuerung an der Stelle. Wobei ich denke, was aus unserer Sicht dort wichtig ist, dass wir Komplettlösungen für unsere Kunden anbieten können. Also das Beispiel von Enapta ist auch gewesen, dass wir im Endeffekt Spezifikationen von diesem Kunden bekommen haben, was der Prozess eigentlich leisten soll zum Schluss, dass wir den Kunden komplette Lösungen engineert, designt haben, gebaut haben auch. Wir haben produziert diese Anlagen und wir haben sehr viel zusammengearbeitet mit der Softwareerstellung für diese Anlagen mit dem Kunden selbst. Also im Endeffekt ist nicht das, dass wir nur einige Komponenten geliefert haben oder Teile, sondern im Endeffekt die Komplettlösung für den Kunden dort aufgebaut haben.
Und eins, was uns, glaube ich, auszeichnet oder was uns gut steht, ist, dass wir selber das ja auch im Kleinen zeigen können in Blomberg am Stammsitz im All Electric Society Park. Und der bekommt im kommenden Jahr ja auch einen Elektrolyseur.
Ja, genau so ist es, richtig. Ja, da sind wir noch in Diskussion mit anderen Firmen in dem Bereich. Aber das ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel. Wir haben angefangen zu sprechen über die Sektorenkopplung im Bereich Power-to-X. Der AES-Park auf unserer Seite hier in Blomberg zeigt ja eigentlich die Sektorenkopplung und in dem Zusammenhang tatsächlich Wasserstoff als einen sehr wichtigen Teil dort. Und ja, da freuen wir uns drauf, dass wir das dann in die jetzt schon existierende Anlage mit einbinden können. Neben Batteriespeichern beispielsweise irgendwie zeigen können.
Und dann machen wir natürlich hier in unserem Podcast auch gerne ein bisschen Werbung für. Also wer jetzt neugierig geworden ist, im Park wird die All Electric Society Wirklichkeit. Und dieser Park, der ist jeden Tag frei und kostenlos zugänglich. Also auf nach Blomberg. Aber zurück zu Power2X. Wie weit sind wir in Deutschland bei diesem Thema? Wenn man unsere Bundesregierung hört, du hast es ja eben auch schon ganz kurz erwähnt, sind wir schon ganz weit. Also es gibt diese nationale Wasserstoffstrategie, die ja den Einstieg in eine Wasserstoffwirtschaft beschleunigen soll. Wie sieht die Realität aus?
Ja, also ich meine, die Realität ist sicherlich, dass Deutschland sehr weit ist in diesem Bereich, von den politischen Zielen an der Stelle, auch technologisch. Wir sehen das, sage ich mal, im Vergleich zu anderen Ländern sehr viel, wenn wir uns die technischen Messen hier in Deutschland angucken. Das sind im Bereich Wasserstoff eigentlich die weltweit größten Messen, die hier stattfinden. Wir kriegen Besucher, Kunden aus aller Welt, die nach Deutschland kommen, um diese Messen zu besuchen. Also technologisch ist das, denke ich, auch ein Thema, was der deutschen Industrie relativ gut passt. Ne? Prozessanlagen an der Stelle, die Kombination aus beispielsweise elektrotechnischen, mechanischen und chemischen Anteilen, die dort irgendwie existieren. Ja, das sind, sage ich mal, die Vorteile, wo wir sind. Du hast sicherlich irgendwie ein bisschen schon das Fragezeichen in deiner Einführung mit angesprochen. Wir merken das sehr viel in Diskussionen mit unseren Kunden, wenn es um die Umsetzung der Projekte geht, die Umsetzung der Anlagen, Bürokratie, Genehmigungsverfahren, die sehr lange dauern. Das ist so ein bisschen die Kehrseite, die wir im Moment sehen, gerade im deutschen Bereich.
Und das führt wahrscheinlich dann ja auch zu Zurückhaltung, wenn es um Investitionen geht, oder?
Richtig, richtig, genau. Das ist genau der Fall. Ich meine, das ist nicht der einzige Grund dafür. Ich meine, für den Investor muss sich die fertige Lösung irgendwo auch monetär irgendwie lohnen. Und ähnlich wie das mit Windkraft und mit Solarkraft am Anfang in den Industrien gewesen ist. Wasserstoff ist noch, insofern würde ich sagen, eine junge Industrie, muss diese Industrie auch mit Fördergeldern angeschoben werden. Es gibt viele Förderprogramme, aber viele Kunden sagen, sie sind undurchsichtig, sie sind schwer zu navigieren und das hilft natürlich nicht der Investitionssicherheit irgendwie.
Jetzt kommt ja noch erschwerend hinzu die aktuelle Finanzlage im Bundeshaushalt, ein riesiges Loch.
Ja.
Geld für Klimaprojekte ist jetzt irgendwie nicht mehr da, Stand jetzt zumindest. Ja, wirkt sich das auch noch zusätzlich auf Forschung und auf Projekte aus, die Power2X betreffen?
Ja, tatsächlich haben wir das gesehen. Es gibt tatsächlich Projekte, in denen wir uns engagiert hatten, die jetzt vor relativ kurzer Zeit, sage ich mal, zumindest unterbrochen wurden, vielleicht sogar abgesagt wurden. Man weiß natürlich nicht hundertprozentig, ob das eine Verbindung ist zu diesen 60 Milliarden, die dort im Hintergrund sind. Aber es wäre nicht überraschend an der Stelle. Und ich sage mal, die Diskussion über aktuelle Projekte, das ist ein sehr großes Thema, was Investoren sehr zurückhaltend macht.
Ja, bei all diesen Hindernissen, was müsste denn passieren, damit es trotzdem irgendwie weitergeht? Das Thema kann ja jetzt nicht stehen bleiben.
Richtig. Ich würde ja auch nicht sagen, wenn man jetzt der Politik Glauben schenken kann, was gesagt wird, dass das dort jetzt, sage ich mal, Investitionen gestoppt werden. Das ist jetzt wahrscheinlich eher ein Thema, dass Unsicherheit herrscht an der Stelle. Wir haben schon den Eindruck, dass es auch weitergeht mit Fördergeldern, Förderprogrammen und auch mit dem politischen Druck, dies umsetzen zu können. Was müsste geschehen? Unabhängig von der jetzigen Situation, denke ich mal, ist die globale Zusammenarbeit, was typischerweise sehr wichtig ist. Etwas vielleicht, was ich auch in dem Bereich der Schifffahrt sehr oft gesehen habe, es ist ja keine lokale Aufgabe, keine deutsche Aufgabe, die Dekarbonisierung sei eine globale Aufgabe. Und die Diskussionen gerade im Bereich von Investitionen sind immer, warum muss ich ein gewisses Geld ausgeben, eine gewisse Investition machen, wenn das woanders in der Welt nicht gemacht wird? Das ist zwar sehr vereinfacht jetzt gesagt, aber schwingt sehr viel in vielen Diskussionen mit. Insofern ist der globale Gleichschritt, solche Dinge wie die COP-Meetings, sage ich mal, sehr zentral für den weiteren Fortschritt irgendwie dieser gesamten Thematik.
Gehen denn andere Länder ein bisschen anders quasi mit der Thematik um? Sind die ein bisschen offener für das Ganze? Du hast ja gerade schon so dieses, warum soll ich was bezahlen, diese Mentalität vielleicht so ein bisschen angedeutet.
Schwer zu sagen. Also es gibt ja sehr viele Länder, die auch ihre eigenen Wasserstoffstrategien haben. Und das macht eigentlich auch Mut. Ne? Es hat vielleicht als ein europäisches Thema angefangen, aber selbst das ist schon Historie. Also das Thema ist weltweit angekommen. Ich glaube, man sagt auch die Wasserstoffstrategien, über 40 Länder sind inzwischen gelistet mit eigenen Wasserstoffstrategien, die aber 80-90% der gesamten Wirtschaftsleistung der Welt irgendwie schon abdecken an der Stelle. Also das Thema ist definitiv da. Es gibt sehr viel Abstimmungen zwischen den Ländern. Es gibt auch automatische Verbindungen über Import und Export von Energieträgern an der Stelle, wo globale Zusammenarbeit auch zum automatisch benutzt wird oder genutzt wird an der Stelle.
Also es wird auf jeden Fall deutlich, dass das Thema auf dem Zettel steht, international gesehen.
Absolut,
das kann man ja schon sagen.
Ja.
Und da sind wir eigentlich auch schon beim Blick in die Zukunft. Wenn du mal jetzt einfach, ich sag mal, 10 Jahre nach vorne guckst, wo siehst du Power2X?
Es geht definitiv weiter. Der Grund dafür ist, wo wir am Anfang drüber gesprochen hatten, es gibt keine Alternativen für diese Hard-to-Abate-Sektor an der Stelle, außer wenn dort irgendwo plötzlich neue Technologien entwickelt werden. Aber das ist nicht einmal absehbar in der jetzigen Zeit. Das heißt, keine Alternativen, es muss weitergehen. Die Frage ist eigentlich nur die Geschwindigkeit, wie es weitergeht mit der Weiterentwicklung vom Wasserstoff. Die Ziele zur Dekarbonisierung, 1,5, 2 Grad maximale Temperaturerhöhung auf der Welt, kann man umrechnen in Wasserstoff, der benötigt wird an der Stelle. Und man kann eben sehen, dass diese Ziele sehr groß sind, sehr ambitioniert sind. Und das ist genau das, was man sieht, dass man sagt, der Fortschritt ist nicht ausreichend, um diese Ziele in der gewissen Zeit, in diesem gewissen Zeitraum zu erreichen. Da muss noch mehr Geschwindigkeit ran, aber es hat eben nur mit Geschwindigkeit zu tun. Es ist keine Frage, ob oder ob nicht, aus meiner Sicht.
Und Wasserstoff oder eben Power2X, dann jetzt im Großen gesehen, ist eben ein wichtiger Baustein des Ganzen.
Das ist jetzt tatsächlich Power2X, über das ich gesprochen habe an der Stelle. Okay. Ich meine, erneuerbare Energien muss man natürlich immer sehen. Erneuerbare Energien sind sehr eng verbunden mit Power2X. Alles wird gespeist aus erneuerbarer Energie. Da sind wir wieder bei dem ursprünglichen Thema. Power2X wird benötigt, um diese letzten Sektoren auch zu erreichen, die wir eben nicht mit reiner erneuerbarer Energie erreichen können. Vielleicht noch ein Zahlenbeispiel. Wir haben jetzt 2-3 Mal darüber gesprochen. Diese Sektoren, die wir gesagt hatten, Schwerindustrie, Schwertransport, machen circa 30% der gesamten CO2-Emissionen aus. Also es ist auch nicht irgendwie eine Nische, die jetzt angegangen wird, sondern man könnte das Thema umdrehen und sagen, ohne Power-to-X könnten wir nur 70% dieser Ziele erreichen zum Schluss.
Ja, und je schneller die Rahmenbedingungen stimmen, desto schneller kann Power-to-X die Energiewende voranbringen und haben wir die Chance, die Klimaziele überhaupt zu erreichen. Oder andersrum, ohne Power-to-X wird das alles nicht funktionieren, weil es für bestimmte Sektoren keine Alternativen gibt, zumindest nicht absehbar. Und dazu gehören eben Schwerindustrie und Schwertransport, also Schiffe, Lkw und Flugzeuge. Sagt Andreas Lautmann, Experte für Power-to-X bei Phoenix Contact, im Podcast Elektrifiziert in die Zukunft. Dass das alles möglich ist, das hast du sehr schön deutlich gemacht, Andreas. Aber es braucht eben auch weniger Bürokratie und vor allem Investitionssicherheit. Halten wir aber fest, Power-to-X ist eine Schlüsseltechnologie, die sich noch weiterentwickeln kann und wird. Andreas, vielen Dank für das Gespräch und vor allem für die interessanten und auch sehr ehrlichen Einblicke in das Thema Power-to-X. Ja, und als Business Development Manager wirst du mir zustimmen, wenn ich sage, die Produkte und Lösungen, die haben wir bei Phoenix Contact und die Innovationen dazu sowieso.